Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Review eines ganz aktuellen Kinofilms. Bezi und ich waren heute zum ersten Mal gemeinsam im Kino und wir waren in der Odyssee von Christopher Nolan. Hallo
Oh, so
Bezi erstmal.
lange gewartet. Hallöchen, Hallöchen. Ja, so lange gewartet auf den Film, ne? Und dann hatten wir noch Gelegenheit, zusammenzugehen, auch wie so richtige Studenten auf den Samstag tagsüber um
Ja.
11 Uhr, ne?
In OV,
Aber
aber
es
es
war
war
schon.
trotzdem voll, ne?
Ich war voll, hab mich auch sehr gewundert, habe ich auch gedacht, wer kommt denn jetzt, also, ne, auf einen Samstag an einem schönen sonnigen Tag raus ins Kino. Aber da waren tatsächlich sogar auch Arbeitskollegen dabei, die ich getroffen habe. Und ja, da war schon einiges los. Wobei man sagen muss, das Kino war, ich war auch zum ersten Mal in IMAX, ne, das kommt ja auch noch dazu. Das Kino ist relativ klein, aber, ne, was die Sitzplätze angeht, das war jetzt nicht die Lichtburg,
Das war ein
ne?
bisschen kleiner, ja. Wir waren in Bochum im IMAX-Kino. Leinwand war groß, jetzt aber nicht über riesig groß oder so, aber es war schon gut, gemütliche Sitze. Aber ja, ich war jetzt auch boah, ich glaube, ich war schon mal einmal vor Ewigkeiten in Bochum in Avatar 2. Ich glaube, es war aber ein anderer Saal, aber ich weiß es gar nicht. Vielleicht war es auch der, keine Ahnung. Aber
Ja.
ja, es war trotzdem gut gefüllt, was mich überraschend gefreut hat.
Ja, und die Plätze, die wir hatten, waren auch gut, ne? Weil das habe ich mir auch
Ja.
extra sagen lassen, habe ich vorher Recherchen betrieben, mit Hilfe meines Bruders, wo man denn da zu sitzen hat. Wir waren relativ weit vorne, so für mein Gefühl. Und
Ja,
mittig,
stimmt.
man soll ja unbedingt mittig sitzen. Ja, IMAX ist schon stark, ne? Muss ich mal direkt
Ja,
als erstes sagen.
das kann man direkt sagen. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Also, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich glaube, dass der Film dadurch auch gewinnt, auf jeden Fall. Wahrscheinlich jeder Film, der für dieses Format auch gedreht wurde, den sollte man dann auch in diesem Format gucken, wenn man die Möglichkeit hat. Das ist ja nicht überall möglich. Wir haben jetzt das Glück, dass wir in der Nähe hier einige IMAX-Kinos haben, aber ja, wenn man die Chance hat, sollte man das auf jeden Fall nutzen, würde ich mal sagen.
Ja, und guck mal, der große Unterschied auch, das wusste ich gar nicht, musste die Oma mal direkt nachfragen beim Franz. Wir saßen drin und ich so, ah, warum ist denn die Leinwand jetzt 4 zu 3? Das ist halt IMAX, ne? Das war mir gar nicht so klar, dass das der große Unterschied ist, dass oben und unten im Gegensatz zu 16 zu 9, ne, Cinescope, diese ganzen, also Querformate, dass da noch mehr vom Bild gezeigt wird. Das würde ja aber heißen, dass habe ich mir dann zwischendurch mal so überlegt, Moment, dann ist ja jetzt in einem regulären Kino, wäre ja oben und unten ganz viel abgeschnitten.
Ja,
Ganz viel weg einfach
genau.
von dem Bild.
Ja.
Ja, okay. That's the point. Alles klar. Habe ich dann
Ja,
auch geschnallt.
du hast häufig, ich weiß gar nicht, ob das 4 zu 3 ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendeine andere komische Aspect Ratio, weiß ich auch nicht genau. Aber du hast das häufig mal in Filmen, dass die teilweise Sequenzen haben, die in IMAX gedreht sind. Und dann ändert sich im Film tatsächlich dann das Seitenverhältnis des Films. So, das wird dann immer so ein bisschen natürlich versteckt, sodass das nicht so direkt sieht. Aber ich habe jetzt als letztes Beispiel zum Beispiel Blood and Sinners, der vor 2 Jahren, glaube ich, ins Kino kam. Der ist auch nicht komplett in
Ja.
IMAX gedreht, sondern nur gewisse Ausschnitte. Das war ja auch schon bei Christopher Nolan immer so. Und dann ändert sich halt dann das Seitenverhältnis während des Films. Ja, das ist natürlich
Okay.
schon ein bisschen special. Und dann muss man natürlich unterscheiden, es gibt heutzutage Filme, die optimiert sind für IMAX, also die sind ganz normal gedreht, aber die werden dann quasi für diese so angepasst im Nachhinein der Post für dieses Ding. Und dann gibt es halt Filme, die wirklich in IMAX gedreht sind, teilweise. Und das war jetzt, glaube ich, die Odyssey, der erste, der komplett jeder Frame mit IMAX-Kameras gedreht wurde. Und das sind
Ja,
halt
da
so
habe ich tatsächlich.
riesige, riesige
Ja.
Schiffe. Wir kennen sonst 35 mm als Vollformat. Kinoformat und diese Filme haben halt 70 mm Durchmesser, also das Filmfenster, der Frame quasi. Und die sind wohl wahnsinnig teuer und können auch nur irgendwie 3 Minuten Filmmaterial am Stück schlucken und müssen dann
Ja.
reloaded werden und sind riesig
Riesig und
laut.
auch laut, genau. Und
Ja.
dafür hat man ja hier dann auch irgendwie spezielle Techniken noch entwickelt. Aber sollen wir, ist das schon zu sehr behind the scenes? Ist das schon
Stimmt,
Trivia?
ja, schon. Wir zäumen das trojanische Pferd von hinten auf. Nee,
Ja.
dann fangen wir gerade, dann reden wir erstmal über über den Film an sich. Also es ist die Verfilmung der Odyssee von Homer. Ich kann dir mal kurz erklären, worum es geht. Und du als wahrscheinlich größere Expertin, würde ich jetzt einfach mal, ohne dich jetzt hier in die Pflicht zu nehmen, aber also es geht um die Heimreise von Odysseus nach dem Trojanischen Krieg. Also die Griechen haben Troja erobert mit dem trojanischen Pferd. Alles schon mehrfach gesehen und gehört. Und Odysseus möchte nach Hause zurückkehren zu seiner Frau Penelope. Und aus dieser Reise, die eigentlich vielleicht ein paar Wochen mit Schiff dauert, wird eine 10-jährige Irrfahrt durchs Mittelmeer, sag ich mal, und durch die Ägäis. Und ja, am Ende kommt ein ganz geläuterter Mann zurück. Und das erleben wir in verschiedenen Stationen. Und parallel dazu erleben wir, was die zurückgelassene Königin zu Hause in Ithaka für Ränkelspielchen spielt und was sie da erdulden muss, denn ganz viele Männer wetteifern quasi um ihre Hand, um ja ihrerseits König von Ithaka zu werden.
Genau. Ja, wo fangen wir an? Also ihr kennt das alle, ich nehme auch an, dass ihr lieben Leute auch diese Review nur hört, wenn ihr den Film auch selber gesehen habt. Also ich mache das so, ich höre mir ja, bevor ich einen Film gesehen habe, die Reviews nicht an. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ihr es sowieso kennt, aber auch da musste ich den Franz erstmal fragen. Die allermeisten Motive, damit ist man ja, die kennt man ja, ne? Also dann ist da der Zyklop, dann bleiben die hängen auf einer Insel, also dann bleibt Odysseus irgendwann hängen auf einer Insel mit einer quasi mit einer Sirene, mit einer Nymphe und kommt da nicht mehr weg. Und dann sind die bei einer Hexe, die verwandelt die Crew in Schweinchen. Und der Zyklop, habe ich das schon gesagt, ist ja das große Ding eigentlich. Genau. Also da sind ganz viele Sachen, die habt ihr vielleicht, das hat man nicht jetzt sofort auf dem Schirm, aber sobald man das so ein bisschen, sobald das anfängt, diese Episode, weiß man, jetzt kommt das, ne? Weil man hat es schon gehört. Das ist halt wirklich, das ist so episch, dass die Geschichten, ich weiß nicht wie, also ich weiß bei mir, wie es kommt, weil mein Vater, wie ihr alle wisst, ist ja selber Grieche, hat die Odyssee gelesen und die Iliad und das Ganze auf Altgriechisch in seinem Dorf. Und das ist so ein bisschen die Lore, wenn dann mal eine Geschichte erzählt wurde, dann waren das gerne solche. Und auch als ich klein war, lagen Bücher mit griechischer Mythologie überall verstreut rum. Also man kennt das auf jeden Fall, man kennt die Motive, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich immer wieder geil, vielleicht gerade besonders, weil man weiß, weil man es kennt, das nochmal zu sehen in einer neueren, moderneren Form, muss man auch sagen, in jeder Hinsicht, ne? Also du kanntest ja die Geschichten auch, das ist ja jetzt hier auch, vielleicht ist das so das erste Spezielle an dem Film, was vielleicht erwähnenswert ist, das ist so ein bisschen episodenhaft erzählt, so ein bisschen. Mhm. Anders als beispielsweise Troja, da kann man ja nicht anders als jetzt so ein bisschen vergleichen, wo das wirklich linear genau mit Text am Anfang bis hierhin ist das und das und das passiert, die sind da eingefallen und schalala und dann absolut linear, ne? Wechselt auch quasi den Schauplatz nicht und so. Und hier werden Zeiten gewechselt und Schauplätze gewechselt. Und dann habe ich aber nachgelesen, tatsächlich ist das im Original auch so. Also in der Ilias, im Text, ne, von Homer, ist das auch so. Dass der Text nämlich anfängt mit, ein Bettler kommt nach Ithaka. Ne, und findet, und du lernst quasi den Ort kennen, den Odysseus verlassen hat vor 20 Jahren, wie der jetzt ist. Mhm. Damit fängt das an, habe ich dann nachgelesen. Hätte ich gar nicht gedacht, weil ich das so modern finde irgendwie, weißt du?
Ja.
Dass das nicht linear erzählt ist. Also das ist schon, das fand ich schon special.
Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich Christopher Nolans beliebtes Fahrwasser. Er spielt ja immer gerne mit Zeitebenen. Und auch hier wird halt nicht linear erzählt, wie du schon gesagt hast, sondern wir springen mal zurück in der Zeit, dann springen wir wieder vor, dann finden Sachen parallel statt, dann wieder nacheinander. Aber es ist jetzt nicht so gimmicky, wie es in manchen anderen Christopher Nolan-Filmen ist, sondern es ist sehr gut lesbar, finde ich, von Anfang an. Also es ist ziemlich klar strukturiert. Und wenn du jetzt sagst, dass das auch tatsächlich im Originalwerk so war, dann trägt er dem ja dadurch Rechnung. Und das, finde ich, hat er sich einen guten Stoff ausgesucht, auf jeden Fall.
Ja, unbedingt. Aber Da will ich eben auch so ein bisschen drauf hinaus. Also du kommst dann auch manchmal, bist du in der Situation und dann ist da Charlize Theron wunderschön. Also alle hier sind wunderschön, aber auf natürliche Art. Das finde ich zum Beispiel auch richtig geil, ne? Also die sind nicht so überstylt, sondern so richtig natürlich und so, wie man sich vorstellen könnte, wie die Menschen und auch die Göttinnen vielleicht aussahen. Und dann unterhalten sich einfach Odysseus und diese Frau, die niemals vorgestellt wird. Da ist man schon, also da ist schon so ein gewisser Anspruch. Ihr könntet jetzt wissen, ihr müsstet jetzt eigentlich wissen, das ist bestimmt die Insel, auf der er 7 Jahre verloren gegangen ist, bei Kalypso. Der ist da hängen geblieben. Aus der Unterhaltung geht das dann hervor, aber ich finde das richtig gut, dass Christopher Nolan schon so ein bisschen so eine gewisse Allgemeinbildung auch irgendwie voraussetzt beim Zuschauer. Dass man sich das jetzt so selber erschließt. Wer ist das? Warum, was macht er da? Das sollte man, ne, also das muss man wissen oder zumindest verstehen dann.
Ja, ich finde, also er erklärt am Ende alles und nach alles. Also ich glaube, wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung davon hat, kommt man auch klar. Aber ich glaube, man hat mehr Spaß damit, wenn man es schon kennt, so ein bisschen. So, also ja. Ich glaube, am Ende ergibt alles einen Sinn und da wird auch alles aufgeklärt. Aber es ist so ein bisschen, du hast quasi so eine Liste, so eine imaginäre vor dir und kannst dann so abhaken. Ah, da ist die Nymphe und hier sind die Sirenen und so. Und jetzt müsste doch eigentlich der und der kommen. Und ne, das ist auch so ein bisschen der Spaß dabei, finde ich. Und deshalb denke ich, dass er das genau richtig getroffen hat hier, dass er nicht zu verspielt damit ist, sondern die Informationen an genau den richtigen Stellen setzt. Aber wenn man das Quellmaterial kennt, dann ja, findet man sich sehr schnell zurecht.
Das finde ich auch. Also, wo ich jetzt schon mal das Personal angekratzt habe, sollen wir da was zu sagen? Ich weiß gar nicht, bei so einem großen Brett weiß ich gar nicht, wo man anfängt. Ich springe schon wieder so ein bisschen hin und her.
Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Ist ja wie Christopher Nolan also, auch. Wir können gerne über das Personal reden. Soll ich mal vorlesen,
also,
wer alles
Charlize
mitspielt?
Charlize Theron habe ich gerade erwähnt. Ja, genau. Erzähl mal.
Also Matt Damon spielt Odysseus, die Hauptfigur, würde ich mal sagen. Obwohl der so im ersten Akt noch kaum eine Rolle spielt, würde ich mal sagen, so die erste halbe Stunde. Wir haben Tom Holland als seinen Sohn, sein Zurückgebliebener, der seinen Vater noch nie kennengelernt hat, weil er 20 Jahre weg war, wie gesagt. Dann haben wir Anne Hathaway als Penelope, die Königin. Wir haben Robert Pattinson als einen der, wie hieß es im Englischen immer? Die Suitors.
Die Suitors?
Aber die Freier werden sie ja, glaube ich, in deutschen Übersetzungen genannt. Das ist quasi einer derjenigen, der quasi nach dem Thron trachtet. Und dann haben wir in weiteren Rollen, Charlize Theron haben wir schon gesagt, wir haben John Bernthal, wir haben Zendaya, wir haben Elliot Page, wir haben Ryan Hurst, OP aus Sons of Anarchy.
Ja! OP sieht auch genauso aus wie OP, den kannst du auch nicht sagen.
Und er hat auch die gleiche Rolle.
Also er muss mit Bart und langen Haaren was machen, sonst geht nicht, oder?
Ja, er hat auch die gleiche Rolle. Wir haben Lupita Nyong'o als Helena von Troja. Wir haben Maya Goth als eine Hofdame. Wir haben Himesh Patel als, ich sag mal so, den ersten Offizier von Odysseus Soldaten. Wen haben wir noch? Wir haben Travis Scott, einen Rapper, in einer kleinen Rolle als Barden am Anfang und am Ende tritt er hauptsächlich auf. Und wir haben, wir haben John Leguizamo als erblindeten Eumalos, glaube ich, heißt er hier. Also mit Namen bin ich hier ganz schlecht. Achso, und wir haben noch Samantha Morton als Cersei, als Hexe Cersei.
Ja.
Und ganz, ganz viele andere. Aber man merkt allein da, das ist wirklich ein stargespicktes Epos. Also du hast eigentlich in jeder Szene
in
jeder Nebenrolle irgendjemanden, den du schon mal gesehen hast.
Ja,
was natürlich auch
jeder,
ein bisschen
jeder von denen,
ist, aber
jeder von denen könnte und hat in der Vergangenheit seine eigenen Filme getragen als Hauptfiguren. Ja. So, ne? Also wirklich, das ist schon krass. Das ist natürlich auch nicht, wie du sagst, nicht so einfach, die alle unterzubringen. Weil alle haben, also tatsächlich irgendwie Zendaya zum Beispiel hat, weiß ich nicht, vielleicht 5,5 Minuten Screentime, ne?
Ja.
Zum Beispiel. Ganz, ganz wenig alle nur. Aber du kannst das so richtig spüren, wie die alle angeflockt kamen, als Christopher Nolan gerufen hat. Wirklich.
Ja. Ich glaube, da wollen
Bring
alle
Bring your
A-Game
und dann alle kommen angerannt nach Griechenland.
Mit aber, wie ich finde, unterschiedlichem Ertrag. Also ich würde sagen, also Matt Damon würde ich sagen, sehr überragend, also sehr, sehr starke Performance.
Und weißt du, ich habe da wirklich gezweifelt, ne? Ob der das kann.
Nee, ich nicht.
Wirklich. Ja, ja, nee, ich weiß auch nicht. Ich habe gedacht, Matt Damon, weiß ich nicht, den kennt man fast zu gut und der ist irgendwie zu sehr der Typ von nebenan, aber ganz viel in dem Film ist ja seine Schande und seine Schuld auch. Das dreht sich dann auch so ein bisschen ein, das Ganze am Ende. Und das muss ich schon sagen, das habe ich ihm so krass gar nicht zugetraut. Wirklich stark. Ist bestimmt auch, der wird bestimmt Oscar nominiert, kann ich mir vorstellen.
Da bin ich auch ganz, ganz sicher. Ich denke auch gerade, ich glaube, du sprichst da auf so, gerade so im letzten Akt und da gibt es einen so einen langen Monolog von ihm. Da hat er mich auch wirklich gekriegt. Also das hätte ich ihm, da hat er mich auch überrascht, wo ich dachte, boah, Matt Damon, hör mal. Also das war schon stark. Wenn ich,
sag
du zuerst.
Der ist halt auch so in irgendwelchen Reels, die man sieht oder in irgendwelchen Bloopers oder Behind-the-Scenes, keine Ahnung, solche Sachen, Interviews, der ist da wirklich der am wenigsten abgründige Typ, den so, also der wirkt so, als hätte der gar keine Abgründe. Der ist so wirklich so ganz netter Dude irgendwie, ne? Und ich meine, bei ganz vielen von diesen super talentierten Leuten, da siehst du so, dass die haben Tiefe, die haben Abgründe, aus denen die dann Performances rauszaubern. Und das hätte ich bei dem jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht.
Ja,
wo auch immer der das hergeholt hat, hat der das großartig gemacht.
Ja. Wer, denke ich, ebenfalls für einen Oscar nominiert werden dürfte, ist Anne Hathaway, würde ich sagen. Ich finde, mit der vergleichsweise wenigen Screentime, sie hat eine sehr dramatische Szenenhaupt, also so emotionale Szenen viele, fand ich sie auch wirklich, wirklich stark. Also sie spielt halt diese zurückgelassene Königin, die einerseits sehr loyal ist und auf ihren Mann warten möchte, andererseits aber auch um die Sicherheit ihres Volkes besorgt ist und um die ihres Sohnes und macht das, also ich finde alle Szenen, sowohl diese Rückblickszenen finde ich sehr stark, aber auch die, ja, alles, was sie da mit diesen Ränke spielen, die ganze Zeit mit diesen, ach, diese ganzen Gespräche, sie hat auch super viele so Close-Ups bekommen und ich finde, sie hat so einen unglaublichen Ausdruck gehabt, also Anne Hathaway fand ich auch richtig, richtig gut in dieser Rolle, also war ich voll überzeugt von.
Ja, total. Ich fand das auch stark, dass sie, das habe ich ja gerade schon angesprochen, also wirklich sehr natürlich waren. Also Anne Hathaway, ich glaube, das tut der Performance gut, wenn die Falten auch mitspielen dürfen, sage ich jetzt mal so blöd, weißt du? Und du siehst da ein bisschen ihre Furchen, vielleicht sind die sogar draufgeschminkt, aber ich fühlte sich an wie echt. Und das bringt ein Level von Authentizität. Auch die Nägel, ist wahrscheinlich, weil das IMAX war, ist mir aufgefallen, was die für Nägel alle haben, für Hände, für Finger.
Ja.
Die dürfen natürlich nicht gemacht sein. Die dürfen natürlich nichts drauf haben. Das macht das alles. Also ich glaube, da haben sich wirklich auch Maske und Kostüm sich über sowas auch Gedanken gemacht. Wie authentisch irgendwas. Wenn die Geschichte schon so ein bisschen anders interpretiert ist und jetzt nicht so geschichtlich akkurat ist, dass sie irgendwie, das habe ich sogar gelesen, dass sie auch zum Beispiel Stoffe benutzen im Kostüm, die damals hätten benutzt werden können, alles so handgeklöppelt, handgeknüpft. Das fällt auf. Ich weiß nicht, ob nur bei IMAX, aber ich glaube, das adds to the realism einfach, ne? Das macht da wirklich eine Schippe drauf. Und bei Anne Hathaway ist mir das auch sehr stark aufgefallen. Also ich habe ihr Gesicht, so nah hat man es wahrscheinlich noch nie gesehen.
Ja, ja.
Und da hat alles
gestimmt,
Falte,
ja, ja,
jede Pore hat mitgespielt. So, ne?
Ja, ja.
Also die war stark.
Die ist sehr stark. Und wer ihr nichts nachsteht, wenn wir mit Anne Hathaway fertig sind, Robert Pattinson. Ich bin ja schon länger Fan mittlerweile von ihm. Aber ich finde auch hier wieder, er spielt hier so ein richtig schönen Schmierlapp, so ein Richt, den man so mit Vergnügen hassen kann.
So ein, ja,
das macht
total.
Er, aber ich habe auch das Gefühl, dass der das so aus dem Stegreif macht. Also ich finde, bei dem wirkt das so, ich finde, der ist so effortless in seinem Spiel mittlerweile, so selbstbewusst, glaube ich auch, dass er weiß, er kann das alles. Und
souverän.
Das macht er hier so gut. Also ich finde den auch hier überragend, weil das ist natürlich schwierig. Du hast halt die ganze Zeit einen quasi Schurken, der aber wenig, sag ich mal, der hat zwar Interaktion mit unseren Helden, in Anführungszeichen, aber der ist viel so im, ja, durch sein Auftreten und sowas. Also der ist jetzt nicht im Hand-to-Hand-Combat irgendwie mit unseren Helden, sondern ist so ein intriganter, ekelhafter Typ. Aber der ist von dem ersten Moment an klar, dass man den scheiße findet und man findet ihn bis zum Ende scheiße.
Ja, und ich glaube, das macht dem auch, also es wirkt auch, als ob dem das richtig Spaß macht, ne?
Ja.
Solche Arschlöcher spielen, solche doofen, und von allen gehasst zu werden. Ich glaube, das ist für den auch eine coole Abwechslung. Ich meine, der ist ja länger schon bei den wirklich ernstzunehmenden Schauspielern angekommen. Aber nachdem jetzt alle sich in den verliebt haben, alle Mädchen, findet der das, glaube ich, jetzt auch richtig geil, so den fiesen Arsch zu spielen, den alle scheiße finden. Ich glaube, das hat er in sich jetzt.
Ja, ja. Ich glaube, er hat wirklich, glaube ich, jahrelang auch nach diesen Rollen gesucht, um dieses Twilight-Image so loszuwerden. Aber man kann sagen, er hat es längst hinter sich gelassen. Also der ist mittlerweile, finde ich, absolute arige Hollywood-Schauspieler.
Total.
Und ist immer wieder verrückt, ne? Wie solche Leute, wie so ein Matthew McConaughey oder so, diese gelackten Typen, ne? Wo man so denkt, ach ja, ne? Mhm. Und wie die sich aber häufig dann so wandeln zu solchen absoluten Charakterdarstellern, das ist schon cool, immer wieder zu sehen.
Ja, ja. Ich glaube, das ist wirklich auch Arbeit, ne? Also das ist, voll. Da musst du wirklich aufpassen, auf welche Rollen und wie du dich dann gibst und wie du dann spielst. Also es ist schon, ich glaube, das ist ein großes, das hat er sich hart erarbeitet. Ne?
Ja, ja.
Also mit der Rollenauswahl und so weiter. Und das ist bei vielen ja so. Also, noch, also ich finde die alle toll. Ich finde Charlize Theron macht auch, die hat auch sechs, sieben, acht Minuten Screentime haben und die ist auch so richtig, richtig echt authentisch und real und die fühlst du auch total, obwohl die nur wirklich nur kurz vorkommt. Wen ich auch sehr gerne gesehen habe, das glaube ich, muss man auch sagen, ist Elliot Page. Fand ich ja immer schon super, ne? Früher in anderer Form. Habe ich den ja super gerne gesehen bei X-Men und bei Inception und so weiter. Und das finde ich toll, dass er jetzt hier angekommen ist und auch spielt auch wieder richtig stark. Finde ich auch.
Also,
alle haben wenig Screentime, wenn ich mir das so überlege. Also es lebt schon viel von Matt Damon, Tom Holland und Hathaway. Die anderen sind jeweils kurz dran. Die haben halt dann wirklich nur eine ganz kurze Time to Shine.
Ja.
Und John Leguizamo ist auch noch eine Figur, die viel Screentime hat. Auch super stark. Kann ich mir auch vorstellen, dass er nominiert wird.
Ja, der spielt es auch recht gut. Also ich muss sagen, Charlize Theron fand ich so ein bisschen, geht so, also es war okay, aber hat mich, also die hat jetzt nicht so viel zu tun, wie du schon gesagt hast, ne? Das ist so ein bisschen, ist schon fast schon verschenkt irgendwie, ne? Dass man da Charlize Theron hat. Und Tom Holland ist halt Tom Holland, ne? Also das ist halt.
Den habe ich mir für zum Schluss aufbewahrt. Mann, Tom Holland, ne? Es ist ja Zendayas Ehemann auch noch. Da ist er wirklich auch der netteste Typ. Der ist auch in irgendwelchen Interviews und Reels und bla. Der ist so ein netter, toller Typ. Und ich liebe das ja, dass er Balletttänzer ist ursprünglich, ne?
Ja.
Richtig toll. Aber der ist eine andere Liga. Der ist eine andere Liga als Robert Pattinson.
Wenn du überlegst,
kannst du ganz schlecht gegenüberstellen. Diese beiden.
Und noch und nicht, und dann er.
Aber weißt du, vielleicht kommt er noch hin. Vielleicht, ich würde es ihm wünschen, weil er ist wirklich ein total netter Typ, aber das fällt, also das ist wirklich qualitativ wirklich ganz schön, fällt das wirklich ganz schön ab. Im Vergleich zu allen anderen. Wir haben auch noch John Bernthal zum Beispiel, das ist ja auch so ein Fan-Favorite, der bei The Bear dabei war und bei Walking Dead und der ist eigentlich eine Nebenfigur immer, aber der zieht das, reißt so alles an sich und die beiden spielen auch zusammen und da siehst du halt wirklich auch ganz krassen Unterschied. Wirklich krass.
Was aber, muss man sagen, zu der Rolle jetzt
vielleicht
so ein bisschen passt.
Ja.
Ne? Der ist halt so ein bisschen so der naive, ein bisschen trottelige vielleicht auch Sohn irgendwie. Aber ich finde, also ich mag Tom Holland auch total gerne. Er ist auch ein fantastischer Spider-Man, super Casting irgendwie.
Ja.
Und er hat auch eigentlich alles, um noch größerer Star zu werden. Aber er muss, glaube ich, er muss jetzt auch aufpassen.
Ja.
Der muss sich
das
jetzt auch mal
auch
Rollen suchen, die irgendwie mal was anderes sind, weil
ja, total, total. Wenn man den jetzt in Robert Pattinsons Rolle zum Beispiel gesteckt hätte oder so, ne, sowas Vergleichbares, so, also gegen so ein wirklich gegenläufiges Casting, das muss er, ich glaube auch, das muss er machen, sonst hängt er da fest.
Der muss auch mal
einen anderen
Look haben.
Und ich meine, das ist ja auch alles dann
irgendwie, ne?
Ja, aber ich weiß aber auch immer noch nicht, ob der so krass spielen kann, ne?
Ja.
Ob der das hinkriegen würde. Aber das findest du ja nur raus, wenn du es versuchst. Also ich würde ihm das gönnen, dass ich irgendwann sage, dass wir in ein paar Jahren diesen Film haben, wo wir sagen, boah, Tom Holland, Oscar, gib dem einen Oscar, der ist großartig. Aber das ist wirklich noch nicht passiert. Und hier bei allen anderen, die ich hier so lese, bei allen anderen Namen, sage ich, triffst du nicht den Falschen, ne? Samantha Morton, auch erwähnenswert. Die kennt man nicht so gut.
Ja.
Die lieben wir ja aus Minority Report, deswegen. Ja. Ne? Aber ist auch eher eine Nebendarstellerin und die spielt die Hexe, Cersei, Kirke auf Deutsch. Und die ist auch stark. Auch die hat nur so eine Episode.
Die ist.
Aber die commands the screen auch irgendwie, ne? Auch wieder total natürlich, kein bisschen Make-up gefühlt. Und das, also die fühlt man auch total irgendwie.
Ja.
Oder?
Ja, absolut. Also wir könnten jetzt tatsächlich noch weiterreden. Wir könnten noch über Himesh Patel sprechen, hier, der den Eurylochos spielt.
Eurylochos.
Ja, oder wie
du auch meinst Eurylochos.
Genau, okay. Genau, was Bezi sagt. Auch aber stark.
Woher kenne ich denn den?
Ich kannte ihn vorher nicht. Nee, ich kannte ihn vorher nicht.
Nee, ich auch nicht. Mir kommt der bekannt vor, aber.
Ja, also ich glaube, ist auch irgendwie so ein Talent, ne? Weil ich dachte auch so, der fühlte sich direkt so an, oh, das ist ein Freund von mir. Also
nach dem Motto, ja, ne? Ja. So, den kenne ich doch, so aber ich wusste nicht vorher, ja.
Naja. Also,
ja, alles.
Ja, alle irgendwie gut. Also das, da kann man wirklich nix sagen. Ja, und dann kommen wir doch mal jetzt zum Inhalt. Du als jemand, der die Odyssee ja wahrscheinlich auch gelesen hat oder zumindest viel davon gehört von deinem Papa, hast es dir so vorgestellt? Weil ich erinnere immer an die Geschichte von Troja, ne? Dass dein Papa gesagt hat, genau so habe ich es mir vorgestellt.
Genau so habe ich mir vorgestellt. So? Ja, also ja, schon. Schon, also ein bisschen hat mich das natürlich, oder was heißt natürlich, ein bisschen hat mich das schon weggezogen, dass das gerade das Personal so hochkarätig ist. Und weil wir so viele Filme gucken, dass ich die irgendwie alle schon so gut kenne. Mhm. Ich kann mich erinnern, es gab mal eine Odysseus-Verfilmung, irgendwie, das war so ein Fernsehfilm, so ein Zwei- oder Dreiteiler mit Armand Asante als Odysseus. Kannst du dich an den erinnern? Könnte genau auch deine Zeit gewesen sein. Der lief
so
dann natürlich
Ende
hier
der
zu
90er
Hause.
Irgendwie so, ne?
Ja, genau. Der wurde dann hier geguckt natürlich zu Hause. Mein Vater hat sich voll drauf gefreut und so. Und da war ich viel mehr irgendwie in der Geschichte drin, weil ich natürlich die Leute auch gar nicht kannte. Aber die machen das alle, also doch, das, also die Bilder sind schon episch. Das ist schon alles wirklich richtig toll gemacht. Der Sound vor allen Dingen hat das nochmal so richtig.
Boah.
Hat also das nochmal alles
das hat echt
richtig
vibriert alles, ne? Das
magnified,
schon. Ne?
Magnifiziert. Also ich habe mir die Nolan-Version schon so vorgestellt.
Mhm.
Und es gefällt mir auch, dass, also es gibt keinen Nolan'schen klassischen Twist, aber es gibt schon, also die Geschichte, du merkst hinterher im dritten Akt, dass die Geschichte eine andere ist als die, von der man dachte, dass es sie ist.
Ja.
Weil man denkt, man guckt sich dieses Heldenepos an. Odysseus ist ja auch praktisch, wenn man jetzt nur diese Geschichte so kennt und die Lore über jeden Zweifel erhaben. Also es ist ein Kriegsheld, trojanisches Pferd. Und dann stellt sich raus, Achtung Spoiler, dass der ganz schlimm unter seiner Schuld zu leiden hat, was er gemacht hat, nämlich dieses trojanische Pferd zu bauen, was für immer, also es wird so impliziert, dass das die Welt verändert hat, dass das die Gastfreundschaft verändert hat und damit auch die Empathie der Leute, weil er die Idee hatte, dieses trojanische Pferd zu bauen, weil man das einfach nicht macht, ist einfach link, ist einfach schäbig.
Ja.
Und denkt ja so vorher keiner drüber nach, diese Geschichte ist, oh, das ist die Heldenreise, die Heldensage und das ist das sind alles Helden, was für eine geile Idee, super, Krieg gewonnen. Aber es ist immer noch Krieg. Und Christopher Nolan kommentiert das auch entsprechend durch seine Figuren und durch die Art, wie er das jetzt hier erzählt, wie er es bei Oppenheimer auch gemacht hat. Also im Prinzip ist das auch Oppenheimer.
Ja.
Auch dieser Mann leidet ganz schrecklich unter seiner eigenen Schuld. Und was er gemacht hat, nicht nur mit seinen Männern, die Opfer, die er selber im Krieg umgebracht hat und auch was aus der Welt geworden ist, aus seinem Ithaka und vielleicht auch aus dem Rest der Welt, so im übertragenen Sinne, wenn Armeen sich entscheiden, schlimme Sachen zu machen, dass das Einfluss hat und dass das die Welt nachdrücklich verändert. Die reden zum Beispiel immer von dem Gesetz des Zeus, dass man Gäste gut zu behandeln hat, einfach aus Prinzip, man hat die willkommen zu heißen und so zu behandeln, wie man selber behandelt werden will. Das ist ja auch nach wie vor ein sehr griechisches Ding, ne? Das ist der Vibe. Mhm. So macht man es da. Und der hat das im Prinzip kaputt gemacht. ne? Also Gäste werden nicht mehr willkommen geheißen und man weiß sich nicht mehr zu benehmen. Im Prinzip ist die Welt schlechter geworden, dadurch, was er gemacht hat. Das ist jetzt mal so alles so umrissen. Und ja. Da gibt es halt auch diesen, und dass das sich so ein bisschen dahin twistet, das finde ich stark. Ist ein bisschen vielleicht erhobene Zeigefinger, aber ja. kann man, wenn man so eine Reichweite hat, wenn man ein Filmemacher ist, der Geschichten erzählt, so einem breiten Publikum, einer solch breiten Masse, dann kann man doch vielleicht auch diese Message raussenden. Ja. Leute, seid ein bisschen lieber zueinander, seid besser zueinander. Das ist ja so der Tenor auch von der letzten Szene dann.
Genau, ist aber jetzt auch nicht, also es ist dieses Gesetz des Zeus, das wird uns schon ziemlich früh, direkt am Anfang mitgeteilt. Ich weiß nicht, ob das Teil der Originalerzählung war, aber auf jeden Fall ist es hier so drin und zieht sich halt so durch und macht auch Sinn am Ende. Und ist natürlich klar, es ist ein Kommentar des Filmschaffenden von Christopher Nolan auf die, also er hat das quasi persönlich gefärbt am Ende, das Ganze. Das ist dann quasi so der Twist, dass das jetzt nicht mehr die verklärte romantische Heldenstory ist, sondern dass diese Menschen, die ja wahrscheinlich nie existiert haben, aber dass die auch Narben davon tragen und dass das, was sie machen, auch nicht nur guten Einfluss auf alles hat, sondern auch schlechten Einfluss hat. Und ich finde, das war auch echt stark. Und das hat auch Matt Damon super rübergebracht. Und es ist aber auch nicht so, es ist natürlich, kann man daraus eine gewisse Aktualität auch ableiten, auf jeden Fall.
Ja,
aber es ist jetzt nicht so mit dem Holzhammer reingeprügelt und, ne, sondern es ist schon okay platziert, würde ich sagen. Also nicht, dass sich jetzt irgendjemand da groß belehrt fühlen sollte oder so.
Ja, weil glaube ich jetzt nicht, dass die Republicans da jetzt dem aufs Dach steigen.
Nee.
Aber so wie ich das verstanden habe, ist das schon ein Kommentar.
Klar,
also ich
auf jeden
Fall. Das ist jetzt wiederum die Eigenleistung des Zuschauers, was er darunter verstehen will, ne? Was ich jetzt davon mitnehme. Und das wird ein bisschen vage auch gehalten, aber ich habe für mich, ich habe es so verstanden. Ne? Ich
habe auf
als
jeden Fall.
Kritischen Kommentar auf Krieg auch und so verstanden. Und muss ja aber nicht jeder so verstehen. Aber für mich war es so und ich fand das klasse so. Und auch hier, es wird auch ein bisschen angedeutet, dass die Mythologie und die Sachen, die von den Göttern stammen, also sowas wie Poseidon versucht, die aus dem Meer rauszuschubsen, dann der mit dem Windschlauch, irgendwann Gott schenkt dem die Winde in einem Windschlauch und so, das ist fast gar nicht mehr da. Also da gibt es so ein bisschen mythische, märchenhafte Elemente. Die Hexe kann zaubern und da gibt es einen Zyklopen, der riesig ist. Ne?
Ja.
Aber dass Odysseus quasi nur der Spielball der Götter ist, das wird so ein bisschen enthebelt. Er ist der Spielball seiner eigenen Schuld. Und im Prinzip ist er ein vermeintlicher Kriegsheld, der ganz schwer PTSD hat. Und es wird so ein bisschen angedeutet, dass er sich alle Leute, das könnte der sich auch alle vorgestellt haben, ne? Kalypso auf der Insel, sagt ja zu ihm, du hast, weiß ich nicht, die gibt dem irgendwie so ein Lotus-Zeug, also irgendwelche Drogen, was da auch gerne mal passiert bei Leuten, die aus Kriegen zurückkehren, dass sie so ein bisschen sich nammen wollen und er nimmt es und nimmt es und nimmt es und sie sagt aber, dein Charakter hat sich nicht verändert, du hast das nur so lange genommen, wie du es brauchtest, du hättest die ganze Zeit dich erinnern können, wolltest dich nicht erinnern. So, ne? Und das finde ich auch finde ich jetzt echt einen coolen Aspekt. Und die Rolle von Zendaya, auch wieder Achtung, Spoiler, erscheint immer so neben ihm, einfach wie so jemand, den er sich vorstellt. Und man geht davon aus, es ist Athena. Also die Göttin Athene, die ihm irgendwie Tipps gibt und sagt, ich habe dir gesagt, mach das nicht. Und und ihm so ein bisschen, ihn so böse anguckt, wenn er die falschen Entscheidungen trifft. Und dann verschwindet die auch einfach wieder in einem Umschnitt. Also offensichtlich stellt er sich die vor. Und später stellt sich raus, es ist ein Mädchen, was umgebracht wurde beim Untergang von Troja, beim Überfall, bei diesem fiesen Überfall, von Troja, nämlich eine Athene, eine Priesterin, die da aus dem, wie heißt das, aus dem, nicht Kirche, wie heißt das Ding?
Tempel.
Aus dem Tempel, aus, aus dem Tempel rausgezerrt haben und die haben alle ermordet und alle umgebracht und die sollen ja eigentlich die Guten sein. Und da hast du nochmal so ein Bild dann auch von Zendaya, wo du mitkriegst, wer dieses Mädchen ist und die ganze Zeit war. Die war nie eine Göttin. Das war seine eigene Schuld, die Projektion seiner eigenen Schuld, was er gemacht hat.
Ja, ich habe schon, also stark. Für mich war, ich habe das schon so verstanden, dass sie Athena ist, aber dass sie halt diese Form gewählt hat, um sich ihm zu zeigen, quasi, um, ja, quasi ihm den Weg zu leiten. Aber ich finde das generell, ist das ja auch, das ist ja ähnlich, was Christopher Nolan so mit der Batman-Reihe gemacht hat, dass er sie so ein bisschen geerdet hat. Und dann auch das hier so ein bisschen geerdet. Also es gibt zwar diese übernatürlichen Elemente, aber die wirken trotzdem sehr glaubhaft und irgendwie, ja, fast schon, ja, also dadurch noch mystischer irgendwie. Also, weil die auch so reduziert sind. So, es gibt auch das Seeungeheuer, was, oder das, ich weiß nicht, ob es der Iliad ein Seeungeheuer ist, er muss sich da irgendwann entscheiden zwischen einem Strudel und einem und einer Passage, wo ein Monster, ein Seeungeheuer wartet. Und auch das wird uns zwar gezeigt, aber immer nur so ein bisschen so im Unscharfen, im Hintergrund und so. Also deutet das viel an, auch mit den Sirenen. Die sieht man da, aber das könnten auch irgendwelche Robben sein, die da liegen.
Ja, auf den liegen Felsen so ein paar Robben so dazwischen, ja,
genau,
ja.
Genau, das ist halt so, ist ganz cool gemacht. Und es ist ja generell immer schon so Teil auch der Forschung, glaube ich, dass man versucht zu ergründen, wie kam man auf diese Bilder des Zyklopen und der Sirenen und sowas, ne? Worin ist das begründet vielleicht? Und man denkt ja, also viele gehen auch davon aus, dass der Zyklop, dass es der Vulkan Ätna eigentlich ist, also dass er quasi bis nach Italien gesegelt ist, ja. Und dass das eine Auge quasi, dieses leuchtende, also dass das damit gemeint ist. Ne? Und dafür gibt es viele Entsprechungen. So für dieses Seeungeheuer, da geht man davon aus, dass das quasi ein Tornado war auf dem Wasser, die auch in dieser Gegend wohl recht häufig vorkommen, da an der griechischen Küste. Und so versucht man natürlich immer so reale Entsprechungen zu finden. Und das hat er auch so ein bisschen gemacht, ohne das jetzt komplett zu entzaubern. Aber also das ist trotzdem
ja, das finde ich auch gut.
Fantastisch.
Also, ein bisschen Zauber ist noch da. Da sagt ja auch Kirke, Cersei, die Hexe, die Crew in Schweine verwandelt sozusagen, die sagt, die waren vorher schon welche.
Ja.
Ne? Ich hab die zu dem gemacht, was sie in Wirklichkeit sind. Und das ist auch so ein, also das ist vielleicht auch so einfach nur so eine Allegorie, eine Metapher. Ich finde das auch immer total spannend. Diese Geschichte ist ja nun mal ich habe das vorhin nachgeguckt, ich glaube 1200 vor Christus oder so. Also ganz, ganz, ganz alt. In einer anderen Zeit, wo die Menschen noch an alle Götter geglaubt haben und an sich selber auch für den Spielball irgendwie von den Göttern hielten und an Prophezeiungen und so weiter und so fort, weil es einfach Wissenschaft nicht gab oder Vulkanforschung oder irgendwelche Wissenschaft, die einem hätte sagen können, ja, das ist jetzt ein Naturphänomen, dieser Strudel im Wasser, das ist, ne? Und so hatte aber diese ganze Geschichte Zeit zu wirken und immer anders wieder interpretiert zu werden. Und natürlich hat man auch viel mit Bildern gearbeitet, mit Allegorien, mit Sachen, die so eigentlich, wo man behauptet hat, das ist jetzt Hexerei, aber es ist im Prinsip nur eine Metapher, ne?
Ja,
das
genau.
Sie hat die in Schweine verwandelt. Das kann man, das ist ja, ne? Ja, das finde ich stark. Also ich finde das stark gemacht. Ich finde es auch cool, dass das modernisiert wurde. Also ich habe das Gefühl, das ist eine modernere Version.
Ist auf jeden Fall eine moderne Version. Ein paar Sachen gefallen mir aber tatsächlich an diesen Entscheidungen nicht. Ich fand zum Beispiel, also er bedient sich hier sehr moderner Sprache. Das ist etwas, was ja auch im Vorfeld, auch schon in den Trailern und so, auch kritisch gesehen wurde. Also er wird wirklich, ja, von Dad bis Fucking bis, keine Ahnung, Fuck Off und so. Also die sprechen halt eine moderne Sprache. Ich muss sagen, ich bin ja so, ich liebe es ja so, wenn die in so Sandalenfilmen und so, wenn da auch so geschwollen gesprochen wird. Ne? Aber es würde natürlich hier jetzt zu diesem Ansatz auch gar nicht so passen. Weil das so ein bisschen entmystifiziert und entromantisiert. Ob das jetzt die richtige Wahl war, das dann so drastisch zu machen? Ich habe damit sehr gefremdelt, muss ich sagen, am Anfang. Ich habe mich dann irgendwann reingehört und es ist auch nicht die ganze Zeit so. Also, sie sprechen jetzt nicht die ganze Zeit in irgendeinem Slang und so, sondern, aber es ist schon auffällig gewesen.
Ja,
muss
ja.
Muss ich sagen.
Gerne wird das ja mal so gemacht. Also auf Deutsch, glaube ich, hätten wir dieses Problem nicht.
Ich bin sehr gespannt, wie die den machen.
Weil da halt, das ist einfach Hochdeutsch, das sind einfach Sprecher, die keinen Dialekt oder irgendwas haben, weder britisch noch amerikanisch noch sonst was. Und ich glaube nicht, dass die Mom and Dad sagen, die werden dann Mutter sagen.
Wahrscheinlich,
weil das
ja.
einfach, glaube ich, hoffe ich, weil das einfach das passendere Wort ist, was zu der Zeit passt. Das ist so ein bisschen allgemeingültiger in der Synchronisation, glaube ich. Auf Englisch wird das ja gerne oft mal so gemacht, dass einfach alle ganz sauberes Oxford-Englisch sprechen. Also eher so ein bisschen britisch angehaucht als amerikanisch. Wenn man natürlich, es bringt keinem was, wenn die jetzt alle auf Griechisch gesprochen hätten. Aber es wurde Griechisch gesprochen. Da wird echtes, aber Neugriechisch auch, nicht Altgriechisch. Sonst hätte ich es nicht verstanden. Habe ich mich auch gefreut, weil alle haben gesagt, oh, da ist kein Grieche beteiligt, ist kein Grieche. Ne? Und ganz wenig davon ist auch in Griechenland nur gedreht worden. Aber da hat einer hat Griechisch gesprochen. Und gut.
Okay.
Echter, gut. Native.
Schau an.
Oh, immerhin. Aber das hätte auch keinem was gebracht. So wie bei, das gibt ja auch Filme, die so sind hier, Christi, dieser Jesus-Film.
Ja, Passion Christi, ja.
Die ganze Zeit mit Untertiteln, das bringt's auch nicht. Bringt's auch nicht.
Nein, natürlich nicht. Nee, nee, aber man hätte natürlich das schon so ein bisschen, ja, wenn ich jetzt so an Troja denke, da ist natürlich das, die Sprache dann schon ein bisschen eine andere, da wird dann schon so ein bisschen geschwollener dahergeredet.
Genau,
was
so
ich, wie gesagt, sehr gerne
auch.
Mag, aber ist natürlich eine Entscheidung. So, finde ich jetzt schwierig. Was mir noch nicht so gut gefallen hat, muss ich sagen, sind tatsächlich die Sets gewesen. Also man sieht, dass alles on Location gedreht wurde. Und das finde ich auch, also viele Sachen finde ich auch schön. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, was natürlich auch bewusst ist, ist so ein bisschen dieser Prunk. Dieses etwas farbenfrohere auch. Also Nolan macht ja generell mal so ein bisschen entsättigt und alles irgendwie so ein bisschen eintönig. Und wenn du jetzt, ich habe mir gerade noch mal Szenen aus Troja angeguckt, das ist ja dagegen bunt
ja
wie
Comic dagegen,
ne? Comic, genau. Aber irgendwie finde ich das auch schön. Und wenn ich mir hier so diese Festung in Ithaka da angucke, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Also so, das fand ich schon, das war schon sehr nüchtern. Das war schon, das fand ich schon ein bisschen langweilig, fast, muss ich sagen. Und auch Troja, wie das da so dargestellt war, war auch so okay. Und dann sind die auch viel in so Ruinen unterwegs. So, also sind einmal in so einem Tempel am Ende, der auch mehr so eine Ruine irgendwie ist. Ich weiß nicht. Also das, vielleicht ist das akkurat historisch, das kann sein. Aber irgendwie, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in Griechenland bin. So, also ich habe es dann geglaubt anhand der Rüstung und so, was man hatte und da das alles so erzählt wurde. Aber wenn ich jetzt nur einen Shot gesehen hätte von dieser Festung, ohne Kontext, hätte das, keine Ahnung, hätte alles sein können. So, ich kenn's jetzt nicht direkt da irgendwie diesen Baustil, den man so verbindet für gewöhnlich mit griechischen.
Ja, aber ich glaube, der Baustil, den du meinst, der ist aus einer anderen Zeit. Du meinst die Säulen und so, ne?
Ja, ich habe ja keine Ahnung. Vielleicht
das sind hunderte von Jahre Unterschied tatsächlich. Obwohl, weiß ich nicht, die Tempel sind ja auch aus der Zeit, ne? Aber das war ja, das antike Griechenland der zog sich ja über hunderte von Jahren.
Naja,
da hat sich ja schon auch was verändert. Aber, und es hat ja auch nicht alles in, was jetzt Griechenland ist, natürlich gespielt, sondern aber Mittelmeer. Nee. Mittelmeerraum.
Genau, Italien, Afrika.
Ich habe mir sogar die Map angeguckt, wo Odysseus hergefahren sein soll. Ich finde das immer total spannend. Italien, auch am Rand von Spanien, Portugal bis Marokko, also bis unten, bis Nordafrika und so.
Ja,
das
genau.
ist so die. Also im Prinzip das ganze Mittelmeer so abgegrast, hat er da in seiner Odyssee. Ja, aber bunter. Also dann wäre es natürlich nicht so, das wäre natürlich nicht so rau und authentisch dann, ne?
Genau, ja, es ist natürlich bewusst irgendwie, ne? Aber es ist jetzt nicht so das, was ich erwarte, wenn ich jetzt eine Odyssee verfilme. Also es ist ja ein bewusster Gegenentwurf zu dem irgendwie, ne? Aber manchmal würde ich mir ein bisschen mehr Farbe wünschen bei Christopher Nolan-Filmen. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Ja, der ist schon sehr reduziert irgendwie. Und ich finde, bei manchen Szenen ist das total geil. Also die ganze Szene, die da im Hades spielt, das fand ich übrigens visuell überragend.
Das war Island war ganz, wohl,
genau,
hab
da
ich
haben sie in Island gedreht. Richtig stark. Aber ich war jetzt auch schon häufiger mal in Griechenland und du ja sowieso. das sieht da irgendwie ein bisschen hübscher aus. Also auch die Natur.
Ja nun, aber nach 30 Jahren Krieg weiß ich nicht, ob da alles, ja. Ob da alles so hübsch war. Naja, aber ja.
Ja, oder habe ich so ein bisschen mit gefremdet.
Ja, das war zum Beispiel bei dem Fernseh-Odysseus war das anders, ne? Das hat so richtig, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das hatte so einen Vibe. Das hatte wirklich diesen Vibe, von dem du redest, so dieses Mittelmeer, Griechenland.
Genau, ja.
So ein bisschen Farbe und so ein bisschen, weiß ich nicht, die Schafe und die Ziegen und ach, irgendwie, das war schon auch, also den mochte ich auch, aber das ist natürlich ein Unterschied, wie, das ist ein riesen Unterschied. Das soll auch nicht, soll man auch gar nicht vergleichen. Das sind zwei, also das, Christopher Nolan hat ja was geschaffen, was für sich alleine stehen will und auch gar nicht in Vergleich treten will. Genau. Und da sollte man auch das respektieren. Auch, dass er irgendwelche geschichtlichen Sachen nicht akkurat umgesetzt hat. Dass da von der ersten Szene an überall direkt Persons of Color an jeder Seite,
ja, da wird, das
wo das vielleicht,
ich, das
wo Historiker sagen würden, oh, das war ja aber gar nicht, passt ja gar nicht. Nee, darum geht's ja nicht. Das geht ja nicht so sehr mehr um damals. Das will ja jetzt nicht, das ist keine History Lesson, sondern so ist die Welt jetzt. Und Representation, auch da finde ich gut von Christopher Nolan, dass er die Gelegenheit hat zu representen und auch Elliot Page hier direkt in Minute 2 einzusetzen und das macht, um zu zeigen, so, ne?
Ja, das ist das Thema, was ich eigentlich bis zu ganz zum Schluss aufheben wollte. Denn,
okay.
Ja, der Film wurde ja im Vorfeld von einigen Kontroversen begleitet, was man so gar nicht kennt von Christopher Nolan-Filmen. Da wurde zum Beispiel, als die Trailer rauskamen, wurden Stimmen laut, dass die Kostüme und Rüstungen historisch nicht akkurat wären. An der Sprache hat man sich auch aufgehangen, dass das halt ja so eine moderne Sprache ist. Und das Casting hat für Kontroversen gesorgt in bestimmten Kreisen. Insbesondere natürlich das Casting von Lupita Nyong'o als Helena von Troja und von Elliot Page als griechischem Krieger. Da hielt sich auch lange das Gerücht, dass er ja Achilles spielen würde. Und man hat natürlich dann direkt Vergleiche angestrengt mit Brad Pitts Darstellung dieses antiken Helden. Im Endeffekt hat sie das jetzt als nur Gerücht herausgestellt. Aber ja, man hat sich generell an dem diversen Casting aufgehängt. Wir haben ja hier noch indischstämmige Darsteller, lateinamerikanisch gelesene Darsteller, ostasiatisch gelesene Darsteller, viele Afroamerikaner, die
alles,
auch hier mitspielen.
Alles, was du bis jetzt gesagt hast, kann ich erstmal nichts Negatives dran finden.
Ja,
worauf willst du hinaus?
Ich werte ja noch nicht, ich will nur erklären, was die Kontroverse ist und was diskutiert wurde. Also da ist noch keine Wertung meinerseits dabei.
Okay.
Ich denke, es ist wie bei vielen Diskussionen dieser Art, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Leute, die sowas kritisieren, einfach rassistische Arschlöcher sind. Aber im Kern gibt es auch Punkte, die man durchaus kritisch sehen kann, ohne jetzt direkt die Rassismuskeule schwingen zu müssen. Einerseits klopft man sich nämlich auf die Schulter, wenn man jetzt sich zum Beispiel das Moana-Remake anschaut, dass man da ausschließlich Schauspieler mit polynesischen Wurzeln gecastet hat, um der Kultur gerecht zu werden und da respektvoll mit umzugehen. Andererseits hast du hier einen Film aus der griechischen Mythologie.
Nur Griechen.
Wo kein einziger Grieche mitspielt. Kann man jetzt natürlich sagen,
ja,
Diversität schön und gut, aber irgendwie scheint es nur in die eine Richtung zu funktionieren. Ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Journey to the West erzählen würdest und da ganz viele Weiße besetzen würdest, da würde keiner sagen, hurra, tolle Diversität, sondern da wird der Aufschrei, glaube ich, ungleich größer. Also das ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall verstehen kann und wo ich die Kritik auch durchaus nachvollziehe. Das ganze Thema ist immer politisch natürlich. Wenn du als Filmemacher solche Entscheidungen triffst, ist das in der heutigen Zeit, wird das immer ein Echo nach sich ziehen. Aber ich finde es an dieser Stelle wirklich vollkommen okay, weil es eine moderne, also eine Interpretation dieses Stoffes ist. Es hat gar keinen Anspruch auf historische Akkuratesse, weil erstmal gibt es gar keine historischen Belege für, also es ist eh alles Fiktion, so. Mhm. Und hier wird einem auch vor allen Dingen nicht irgendwas, irgendeine Message aufgedrückt, von wegen, also das spielt ja keine Rolle, dass Elliot Page ein Transmann ist. Es macht sogar im Kontext der Geschichte Sinn, dass diese Figur physisch so ist, wie sie ist, nämlich ein kleiner, schwacher
etwas
Mann.
Kleiner.
So, ja. das macht total Sinn. Und dass Lupita Nyong'o für manche scheinbar nicht hübsch genug ist, um das die Helena, die sagenumwobene schöne Helena zu sein, sei
mal
dahingestellt.
Das ist ja nun mal ihr Punkt. Das ist ja nun mal ihr, also das Wichtige an Helena ist nicht das griechisch sein, sondern das wunderschön sein. Und das ist sie allemal, Lupita Nyong'o, ne? Also erstens ist das Geschmackssache und für meinen Geschmack ist sie wunderschön. Ist eine wunderschöne Frau, kann man gar nicht anders sagen. Darum geht es ja viel mehr, ne?
Ja.
Als dass sie die typische Griechin ist, die zu dem Zeitpunkt, jetzt sind ja Griechen auch, oder Griechen sehen ja jetzt auch ein bisschen anders aus als damals. Damals sagt man ja, die waren blond und blauäugig und so weiter. Deswegen, ne, Diane Krüger damals in Troja, so angeblich sahen Griechen damals aus. So. Ja. Aber ich finde das, also ich finde das auch, ich finde das toll, dass hier diese Diversität gecastet wurde. Das sagt ja auch, das spricht auch noch mal dafür, dass geschichtliche Accuracy hier nicht maßgeblich war, nicht Priorität hatte, sondern Priorität hat die Geschichte. Und guck mal, wie diese Geschichte sich erzählt, wie die sich entfaltet mit diesem diversen Cast, die da nebeneinander spielen. Und jeder Film, der so ist, der das mitbringt, der eine Geschichte erzählt, mit allen möglichen Leuten von überall und hin und her und alles spielen ganz unaufgeregt nebeneinander. Jeder Film, der so ist, wird die Welt ein bisschen besser machen. Wird dafür sorgen, dass das normal wird.
Ja.
Jetzt wird Elliot Page gecastet werden. Viel mehr. Weil guck mal, wie geil der gespielt hat. Jetzt haben es alle gesehen. Der kann's. Jetzt wird der Casting Calls wieder haben, weißt du? Das finde ich zum Beispiel, das ist natürlich nochmal sehr herausragend, weil da, also als Transmann, ne, jetzt in einer wirklich männlichen Rolle gecast zu sein, finde ich super. Und alle anderen auch. Du kannst jetzt, vielleicht können die Leute, die jetzt demnächst bei Casting Calls sitzen, vielleicht sind die dann nicht, sehen nicht mehr alle gleich aus, sondern ganz bunt, die da sitzen und auf ihre Audition warten. Das wäre doch geil. Das wäre doch eine schöne Welt. Und man kann dann gucken, wer spielt am besten. Wer erzählt die Geschichte?
So
wer
sollte
passt
es
in die Geschichte?
Im besten Falle sein, genau. Auch wenn man vielen Filmen der letzten Jahre bestimmt vorwerfen kann, dass diese Casting-Entscheidungen quasi aufgedrückt wurden vom Studio und dass da Leute gecastet wurden, nicht aufgrund ihrer Schauspielleistung oder ihres Talents, sondern eben aufgrund ihrer Ethnie. Und ich glaube auch, dass das große Problem, was gerade in den letzten Jahren viele mit solchen Entscheidungen hatten und auch ich hatte, ist, wenn du eine schlechte Geschichte hast, dann rettest du die auch nicht mit einem diversen Casting oder so, oder dann fällt das halt noch mehr auf. Aber wenn du hier eine super Geschichte hast, ist es vollkommen egal, wie die Leute aussehen. So, also
genau.
Das ist hier, also eigentlich mögen wir alle nur schlechte Filme nicht.
Ja,
so, das ist das Problem.
Das ist das
so,
Ding.
Ne? Und dann denkst du halt so, ja, okay. Und dann haut ihr aber hier noch das super diverse Casting rein, um euch hier als super progressiv zu schienen. Aber eure Geschichte ist scheiße. Aber hier ist es total egal. Und es ist ja wirklich so, dass hier nicht. Also, man muss erstmal sagen, dass diese ganzen kontroversen Darsteller haben wahrscheinlich eine kombinierte Screentime von 10 Minuten. In diesem Film, so würde ich mal sagen. Also Elliot Page ist in zwei Szenen, so in kurzen Szenen.
Ja, aber ja. Der ist eine wichtige Figur, der ist auf jeden Fall eine Schlüsselfigur.
Der ist eine Schlüsselfigur, auf jeden Fall.
Ja.
Lupita Nyong'o ist auch in zwei Szenen. Aber es ist auch vollkommen egal, weil mir ist es in dem Moment, ich wusste ja um diese Kontroverse und als es losging, ich war auch so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was sie jetzt damit machen, wie das jetzt ist. Und als es dann soweit war, war ich so, es ist vollkommen egal. Es ist total egal, wer die sind und wie die aussehen, weil sie haben ihren Job, also gerade die beiden Charaktere, finde ich, haben ihren Job sehr gut gemacht.
Mhm.
Wenn man jetzt rangehen würde und sagen würde, pass auf, ich versuche hier einen super authentischen, eine Nacherzählung dessen zu machen, dann würde ich sagen, musst du dich auch dran messen lassen. Dann kannst du sowas natürlich nicht machen. Aber wenn du dich entscheidest, das jetzt neu zu erzählen, dann soll er es so machen. Ist seine Entscheidung. Und der Film am Ende, das können wir, also unsere Werte schon mal wegsehen, ich fand den sehr gut, kann ich ja schon mal sagen. Und dann ist es auch egal. So, also dann stört es mich nicht. Ich glaube, ich würde es in einem schlechteren Film, hätte es mich vielleicht gestört, aber so tatsächlich überhaupt nicht.
Mhm. Ja, das kann sein. Ich weiß gar nicht, ob es mich gestört hätte in einem schlechteren Film. Also ich habe das hier, wenn wir jetzt mal bei diesem Film natürlich hier bleiben, ich habe das wirklich auch sehr genossen, diesen diversen Cast miteinander zu sehen. Ich fand das richtig, richtig toll und in dieser eher finsteren Geschichte auch richtig wholesome, weil solche Sachen, ich sag's dir, solche Sachen verändern die Welt. Junge Leute gucken sich das an, das ist der Blockbuster, das ist das Ding und da sind alle dabei, Leute von überall, die, wie du sagst, indisch gelesen und eine schwarze, wunderschöne Frau und ein Transmann, alle sind sie dabei und ich glaube, das prägt, diese Popkultur prägt, das wird normaler, immer normaler dann. Und das schwappt dann über in die Realität, aus dem Film raus, also so wünsche ich mir das natürlich, ne? Aus dem Film raus und dass auch dann, ne, jemand denkt sich, ja, hör mal, also guck mal hier, ich habe doch schon Leute von allen Walks of Life gesehen, ich habe doch People of Color ganz viel gesehen, guck mal hier, kann ich bei mir im Betrieb, klar stelle ich einen Transmann ein, warum nicht, weißt du? Einfach,
ja,
dass
das
es Normalität
ist
einfach normal wird.
Das ist natürlich das Ziel. Das Ziel des Ganzen. Ne? Es wird dann, glaube ich, immer zum Problem, wenn es halt zu belehrend wirkt auf Deutsch und zu sehr so on the nose ist und das heißt so, ne, und das so in den Vordergrund gespielt wird. Aber hier passiert das überhaupt nicht. Gar
nee,
nicht.
Finde ich auch.
Also, dass die spielen alle so, also die könnten jeder sein im Prinzip. Also, das. Ob man dann vielleicht übers Ziel hinaus schießt, wenn man Travis Scott, so einen Rapper, da noch einstellt als Baden.
Ja, ein bisschen gut, was muss man ja schon auch machen. Ich weiß gar nicht, ob der ab was er für eine Altersfreigabe hat, aber von einem Blockbuster, der auch so viel Geld kostet, ab 12, so, da muss er jetzt auch ein bisschen für die 13-, 14-Jährigen, ist das vielleicht sonst ein bisschen lame. Da muss man irgendwie so ein bisschen was auch, ein bisschen so ein Bonbonchen auch hinwerfen. Ne? Kannst ja nicht von ausgehen, dass alle History-Buffs sind und immer schön zu Hause ihre Odyssee gelesen haben und dann da voll Bock drauf haben, so ungefähr. Ne? Man muss halt das was Modernes finden. Was Modernes, was die Leute erstmal hinzieht, um dann aber wirklich eine absolut eine epische Geschichte zu erzählen, die sich seit Tausenden von Jahren schon erzählt wird, so oder so ähnlich, ne?
Genau. Also es ist eine Entscheidung, die man treffen muss, wenn man so einen Film macht. Wie möchte man das Ganze angehen? Und wenn man für sich sagt, ich habe nicht den Anspruch, das hier 100% so zu machen wie, keine Ahnung, dann ist das vollkommen fein. Und in dem Fall hat es mich überhaupt nicht gestört. Also ich war direkt sold innerhalb von wenigen Minuten. Und ich bin da ja sonst tatsächlich auch kritisch, was sowas angeht. Aber hier fand ich es gut. Oder nicht störend. Und wenn man das andere haben will, dann guckt man sich halt Troja an. Das ist dann,
ja, genau.
Das ist dann halt das. Genau, ist ja auch das gut. Ist halt, das ist auch gut. Also,
ist auch, ja.
Ist auch großartig.
Aber es spiegelt eine andere Zeit wieder. Das erzählen wir ja. Darüber sprechen wir ja schon so lange, wie ne, Filme irgendwie ein Spiegel der eigenen Zeit sind. Und ich finde das gut, dass das unsere Zeit jetzt ist. Ne? Vor 20 Jahren oder fast noch mehr als 20 Jahren war Troja. Und das hat die Zeit damals ein bisschen mehr wieder gespiegelt auch. Ne? Es war auch irgendwie mehr und bunter und mehr Pomp und mehr Brad Pitt und so. Und ne, jetzt ist der Leading Man halt irgendwie ein älterer, auch ein bisschen verhärmt aussehender, auch nicht der allerschönste, aber der Everyman ist jetzt hier Matt Damon und der ganze Cast drumrum, das spiegelt 2026 wieder. Und das finde ich gut, dass es bunt ist.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Entscheidung, aber es wird, glaube ich, weiterhin für Kontroversen sorgen, auch immer wieder. Und ich bin ja, wie gesagt, sehr kritisch, was das Thema angeht und kann den Aufschrei da auch teilweise wirklich verstehen, weil in den letzten Jahren sich so der Eindruck aufdrängt, dass das halt immer nur so in eine Richtung passiert. Vielleicht weil jahrelang die White Savior in alle Geschichten eingezogen sind und die Weißen alles so genommen haben und in alle sämtliche Kulturen sich reingecastet haben. Und jetzt macht man es halt andersrum. Und ja, ich denke, es wird sich irgendwo wieder einpendeln. Und das ist, finde ich, ein erster Schritt dahin, dass es sehr gut funktionieren kann, dieser Film. Und ja, ich habe das, es hat sich ja auch so ein bisschen gedreht, der Wind, hat man das Gefühl, dass das, dass man ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist in den letzten Jahren, was so dieses Ganze, was das so alles angeht, mit Diversität und mit starken Frauenrollen und so, dass da viel der Aufschrei sehr groß war und da viele Sachen sehr gescheitert sind, sowas wie Indiana Jones und Star Wars und so. Aber jetzt langsam kommen wir, glaube ich, in ein Fahrwasser, wo es genau die richtige Dosis ist und alles. Und wenn man es so macht wie Christopher Nolan hier, dann ist es echt hervorragend. Also,
ja, wir brauchen halt die Filmemacher, die das können. Machen, die auch, genau. Die das können und die das machen und die dann auch ein bisschen mehr Ärger und ein bisschen mehr Presse auf sich nehmen, dafür dann so ein Werk zu machen, was ein bisschen mehr sagt als nur das, was der Film sagt. Ein bisschen mehr als nur der Inhalt. Ne? Auch der Cast, die Art und Weise und wie das hier erzählt wird, das sagt halt was, das sagt ein bisschen mehr. Wie bei Oppenheimer war es ja auch schon so, ne? Und das finde ich super, dass der so ein, diese Art von Filmmacher ist. Und das braucht man auch. Also die können, Filme können die Welt verändern. Da bin ich mir sicher. Und da solche Sachen sind der Grund. Ne? Solche. Ja. Muss man sich nur trauen. Das auch
und man muss einen guten Film machen. Das ist, also ich glaube, nur gute Filme können die Welt verbessern. Aber um das Thema vielleicht auch abzuschließen, weil ich glaube, wir wiederholen uns jetzt auch hier nur noch, vielleicht die wichtigste Lehre ist, nicht direkt vom Trailer urteilen, sondern sich das erstmal angucken und dann seine Meinung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch, je mehr wir auch drüber sprechen, desto besser, also ich fand den auch stark. Fand den auch richtig, richtig gut. Ich weiß noch nicht, ich muss noch drüber nachdenken, ob ich mit meinem Vater da reingehen kann, der ja Troja so geliebt hat. Das weiß ich nicht, ob der das so verstehen würde, dieses Moderne. Aber ist egal, darum geht's nicht. Mir hat er super, super gefallen. Aber ich habe eine Kleinigkeit habe ich schon doch, die mich gestört hat. Der Schlusskampf, der war wirklich ein bisschen drauf gestülpt und viel zu lang. Weil da gibt es ja diesen Moment, den kennt man auch aus der Sage, am Ende der Bettler, der dann da rumschleicht und sich so anguckt, wie alles hier läuft und wie sich alles verändert hat, ist natürlich unser Odysseus, der nach Hause gekommen ist und erstmal ganz vorsichtig guckt, wer ihm noch Loyalitäten gegenüber hat und so weiter. So, und am Ende kommt der große Test. Penelope sagt, sie heiratet denjenigen, der Odysseus Bogen spannen kann. Und das ist auch so ikonisch, dass, ne, dieses Bespannen des Bogens, niemand schafft es, alle versuchen es. Und natürlich, der Bettler schafft es und dann fällt die Maske ab und er ist es. Odysseus ist wieder zu Hause. Und den Moment fand ich ein bisschen verschenkt, weil danach bringt er alle um mit Hilfe, aber ne, alle Suitors, zack, zack, zack. Und der Kampf ist viel zu lang. Viel zu lang braucht man nicht. Ja. Ich verstehe das. Man möchte, dass er auch dann an Robert Pattinson endlich Rache übt, weil den hassen wir jetzt schon ziemlich lange. Das ist okay, aber ich hätte mir gewünscht, dass die allermeisten im Raum sofort schon aufs Knie fallen und dann hat er im Prinzip nur noch Robert Pattinson da abzumurksen.
Ja.
Weil das nimmt so ein bisschen weg von dieser Geschichte, von diesem Bogenbespannen-Ding, was ja das große Finale ist, was Homer sich so als das große Ding, den großen Twist überlegt hat. Und das nimmt davon weg. Das fand ich total schade. Weil darauf habe ich mich auch gefreut. Das weißt du ja vom Anfang an, dass es darauf hinausläuft, dass das der große Wow-Aha-Moment ist. Und den hat dann, ne. Das gefiel mir nicht. Das fand ich Mist, dass er da noch einen 10-minütigen Kampf dann noch drangehangen hat. Interessiert ja keinen.
Man muss auch sagen, dass Nolan auch das nicht so gut kann, finde ich so. Hand-to-Hand-Action, das war noch nie, also Action ist nie so sein, finde ich irgendwie. Also, ja, das kann. Und es ist auch ziemlich unrealistisch. Also da wird es dann auf einmal doch die Heldensage von den Halbgöttern, die irgendwie, also da übertreibt er ein bisschen, fand ich auch, war mir auch ein bisschen zu lang. Auch diese ganze Rückkehr zieht sich dann schon relativ lang. Also es gibt dann erst so ein Gelage, wo ich dachte, okay, jetzt kommt hier dieses Trial, dann gibt es aber nochmal eine ruhigere Passage zwischen und dann kommen nochmal alle zusammen, um dann diesen Endkampf zu haben.
Ja.
Ja, das war tatsächlich ein bisschen viel. Und ist auch, ja, so als Action-Höhepunkt hat das nicht so richtig gut funktioniert, bin ich auch bei dir.
Ich glaube, da hat er sich vielleicht gedacht, so, jetzt muss aber hier nochmal wirklich das Grande Finale sein. Aber also für mich ist das Grande Finale auf jeden Fall einfach dieser Moment des Bogenbespanns. Da warte ich ja die ganze Zeit auch drauf. Deswegen finde ich das auch nicht zu lang, wie lange der sich als Bettler da rumtreibt. Weil ich weiß, irgendwann spannt der den Bogen.
Ja, und das passiert dann relativ schnell.
Und dann löst sich alles in Wohlgefallen auf. Und dann passiert das zu schnell. Ja, das hätte, also den Moment hättest du mehr aufplustern können. Und das danach, dass alle noch abmurksen, weiß ich nicht. Wäre für mich jetzt nicht mehr unbedingt nötig gewesen. Nur Robert Pattinson. Der hat es auf jeden Fall. Die had it coming. Der hat es verdient. Und die anderen, ja, also das war überflüssig. Hat das
ja vor allen Dingen länger gemacht. Ist das ja in der Originalgeschichte auch so, dass die alle gerichtet werden. Aber ich glaube nicht nur durch seine Hand, sondern er veranlasst das dann ja tatsächlich, dass alle geschlachtet werden. Und eigentlich ist es ja auch so, dass der Sohnemann veranlasst, dass auch die ganzen Sklavinnen, die Konkubinen quasi, auch alle erhängt werden im Hof. Da hat man sich auch gespart. Also dass man ein bisschen rauer zeigen würde, hat man sich so ein paar Sachen gespart. Auch, dass Odysseus erstmal auf der Heimreise irgend so ein Dorf plündert, wird uns so beiläufig erzählt. Also da wäre noch mehr Potenzial gewesen, das so ein bisschen zu demaskieren alles und so ja, aber hat man sich dann gespart. Ist ja aber auch vollkommen okay. Ich fand die beste visuelle Action-Szene war tatsächlich Troja natürlich. Also die, wie sie da aus dem Pferd rauskam, und ich fand diesen Shot so geil, wo er dann die Fackel nimmt auf den Stadtmauern, die so nach unten fallen lässt, vor die Stadtmauern, und dann das Licht der Fackel erleuchtet dann die ganzen Soldaten, die draußen stehen und warten. Das war schon ein geiles Bild. Also,
ja.
Das,
ich fand das sowieso cool. Stark, wie viel Zeit, also da sind ja diese Episoden sowieso, ne, also der Zyklon und so weiter und so fort, da wurde wirklich sehr liebevoll und mit viel Zeit das erzählt, und wo auch viel Zeit verwendet wurde, was ich auch super fand, war im Pferd drin.
Ja, ja.
Weil habe ich das Gefühl, noch nicht in dem Film gesehen zu haben, dass das wirklich einem physisch wehtut, wie lange die in diesem Pferd da drin sitzen und leise sein müssen und nicht atmen können und so weiter und so fort. Das fand ich zum Beispiel auch stark. Das hat dann auch so ein bisschen mehr Menschlichkeit irgendwie gebracht, weil du bei denen ganz eng so drin, die stehen aufeinander, und dann müssen die noch, die Beine sind noch im Wasser, deswegen müssen die atmen durch so Schläuche. Also das fand ich schon auch sehr beklemmend und stark. Dann.
Ja, cool, ne? Gemacht. Tja, also, gibt es noch was zu sagen? Irgendwas?
Oh, bestimmt ganz viel. Aber ich glaube, wir haben schon viel.
Also,
gar nicht überraschend. Guckt ihn euch an.
Ja, oder? Also guckt ihn euch auf jeden Fall an. Guckt ihn euch auch im Kino an. Guckt ihn, wenn ihr Chance habt, guckt ihn auch in IMAX an, wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt. Ich fand ihn wirklich gut. Es ist mein, würde ich sagen, Lieblings-Nolan-Film seit Inception wahrscheinlich. Ich fand den wirklich gut. War von der ersten bis zur letzten Minute drin. Klar gibt's Kritikpunkte und man kann sich an gewissen Sachen reiben und vielleicht hat man andere Erwartungen. Das kann ja auch sein. Aber für das, was er ist, fand ich den echt gut. Und alle, die Angst haben vor irgendwelchen Casting-Entscheidungen, sei gesagt, das ist alles halb so wild, und macht euch keine Gedanken, lasst euch nicht irgendeinen Scheiß erzählen. Guckt es euch einfach erstmal an und dann könnt ihr immer noch urteilen. Das ist das Wichtigste.
Das ist ja im Prinzip immer das Richtige. Ja, so im Vergleich muss ich sagen, ich glaube, ich fand den sogar besser als Oppenheimer.
Ja, ich auch.
Oppenheimer war wirklich sehr, war ja natürlich auch über jeden Zweifel erhaben, ist schon klar. Aber der hatte so eine Schwere, die auch nie nachgelassen hat. Und die Odyssee jetzt hatte, also ich fand den, glaube ich, besser. Weil dafür hatte der dann wieder noch fast ein bisschen geilere Schauwerte und, ne, so ein bisschen mal das Meer sehen dabei und so ein bisschen der Roadtrip da dran. Keine Ahnung, also irgendwie, die Geschichte liegt mir natürlich auch näher. Ne? Also, weil kennt man, und es ist ein Epos, jeder kennt die Geschichte, ist auch, ne? Deswegen, ich glaube, ich fand den sogar besser als Oppenheimer.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand ihn besser als Oppenheimer, als Tenet, als Dunkirk, als Interstellar. fand ich alle
nicht als Interstellar.
Doch,
sorry.
Auf jeden Fall. Den mag ich
sorry,
auch nicht.
Das kann ich nicht so stehen lassen. Interstellar ist der Shit für mich. Aber guckt euch die Odyssee auf jeden Fall an, ja?
Ich fand ihn nicht besser als Troja. Ich würde immer eher noch mal Troja gucken als den.
Oh, kontrovers, ja. Ich habe auch zwischendurch gedacht, ach, man könnte ja auch mal wieder Troja gucken.
Ja.
Ja, hast du auch gedacht. Auch wenn wir jetzt so dabei sind, so ein Sandalenschinken, Troja könnte man doch auch mal wieder. Ja, ja, das stimmt schon. Nein, das war ein ganz, ganz
ist
toller
halt
Film.
Ganz
das war ein
anderer
tolles
Ansatz,
Erlebnis.
Ne?
Ja, klar. Ein ganz tolles Erlebnis, was auch noch so ein bisschen nachwirkt, noch so ein bisschen
voll
einem hängen bleibt und so. Und das, doch, da war schon stark. Guckt den euch an.
Auf jeden Fall. Große Empfehlung an dieser Stelle. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, von mir
und,
auch.
Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Review. Vielen lieben Dank.
Bis bald.